Guten Abend. Ich begrüße Sie von meiner Seite auch. Ich freue mich, hier zu sein. Wenn ich Donald Trump gewesen wäre, hätte ich schon getweetet und gesagt, Freiburg ist so langweilig, dass mehr als 80 Leute sich Zeit nehmen, sich einen Vortrag über Handelspolitik zu hören. Und die Stadt ist doch so entwicklungsfähig und würdig, dass es nicht mal einen Raum gibt, um alle aufzunehmen, die sich diesen Vortrag anhören wollen. Aber ich bin kein Donald Trump, ich habe mich getweetet. Ich habe eine schwierige Aufgabe. Ich soll versuchen, in 20 Minuten ungefähr in diese Thematik einzuführen. Das ist ein Vortrag, den ich normalerweise für eine Stunde halte. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber ich werde es versuchen. Als Einführung habe ich mich dafür entschieden, mit Ihnen ein paar Gedanken zu teilen über die Aktualität. Das, was sozusagen in den letzten Jahren die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Ländern Afrikas bzw. Afrikas, der Karibik und des pazifischen Raumes geprägt hat. Die Verhandlungen um die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Nicht, weil diese Abkommen schon der Grund wären, warum Lebensperspektiven zerstört werden und sich Menschen auf den Weg machen, sondern weil sie eindeutig zeigen, wie unfähig wir sind zu lernen. Weil weiterhin und zementiert durch diese Abkommen vermittelt wird, Freihandel ist das beste Mittel, um Wachstum anzukurbeln, um Armut zu bekämpfen, um die Länder Afrikas in den Weltmarkt zu integrieren. Und indem es so argumentiert wird, wird ignoriert, die Länder Afrikas haben 30 Jahre Handelsliberalisierung hinter sich. Sie haben Erfahrungen mit den Strukturanpassungsprogrammen, sie haben 20 Jahre Erfahrung mit den Regeln der Welthandelsorganisation, an denen die europäischen Länder dank ihrer Macht im globalen System maßgeblich beteiligt sind und die Strukturanpassungsprogramme und die WTO-Regeln haben Perspektiven zerstört und mehr Armut gebracht. Trotzdem wird weiterhin argumentiert, Freihandel ist gut. Und dieses neue Kapitel der Handelsliberalisierung, ich muss klarkommen mit diesem, okay. Dieses neue Kapitel der Handelsliberalisierung ist nur zu verstehen, wenn wir einen Blick werfen auf die Geschichte der Handelsbeziehungen zwischen dem europäischen Raum und den Ländern Afrikas, der Karibik und des pazifischen Raumes, die sogenannten AKP-Staaten, Länder, die gemeinsam nur haben, Kolonien, europäische Länder, allen voran Frankreich, England, gewesen zu sein. Und bei den Beziehungen zwischen der europäischen Gemeinschaft und diesen Ländern gibt es verschiedene Etappen, was Handelspolitik, aber auch entwicklungspolitische Kooperation angeht. Um das schneller zu machen, würde ich einen besonderen Augenblick aufgreifen. Da sind die sogenannten Lomé-Abkommen, unterzeichnet zum ersten Mal 1975. Der Kern dieser Lomé-Abkommen war, dass die Europäische Gemeinschaft den ehemaligen Kolonien in Afrika, in der Karibik und im pazifischen Raum Handelspräferenzen gewährte, das heißt, sie durften zoll- und quotenfrei in den europäischen Raum exportieren für 90% der Agrarprodukte und 100%, wenn es um industrielle Produkte ging. Aber da haben wir schon den ersten Zynismus, weil im Agrarbereich, wo viele dieser Länder konkurrenzfähig sind, Ausnahmen eingebaut worden sind, um Produkte auszuschließen, bei denen europäische Produzentinnen in Schwierigkeiten geraten wären. Aber dort, wo diese Länder nicht viel anzubieten haben, im verarbeitenden Bereich, hat man gesagt, hier dürft ihr zoll- und quotenfrei exportieren. Aber diese Abkommen, die mehrmals revidiert wurden, haben gegolten bis 1995. Ab dann ist es zu Schwierigkeiten gekommen, und zwar durch die Gründung der Welthandelsorganisation. Mit der Gründung der Welthandelsorganisation wurden drei Prinzipien definiert, aber wichtig in diesem Zusammenhang ist das Prinzip der Nichtdiskriminierung. Und die alten, einseitigen Handelspräferenzen, die die europäische Gemeinschaft den ehemaligen Kolonien gewährte, verletzte dieses Prinzip der Nichtdiskriminierung, weil es Länder, zum Beispiel in Südamerika, in Zentralamerika, die genau die gleichen Produkte, Bananen und so weiter und so fort, exportieren in den europäischen Raum und die diese Präferenzen nicht haben. Daher die Notwendigkeit, sozusagen die alten Handelspräferenzen, die einseitig waren, gegenseitig zu gestalten, um sie kompatibel mit den Regeln der Welthandelsorganisation zu machen. Bis dahin wurde eine Ausnahmeregelung ausgehandelt. Sie hat dann bis 2000 gegolten. Und im Jahr 2000 in Cotonou, in Benin, wurde das Cotonou-Abkommen unterzeichnet, was definiert, dass Freihandelsabkommen verhandelt werden sollen, die kompatibel mit den Regeln der Welthandelsorganisation sein sollen. Und im Jahr 2002 haben die Verhandlungen dann begonnen um die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Diese Verhandlungen werden geführt zwischen der Europäischen Union, vertreten durch die Generaldirektion für Handel, und sechs regionalen Blöcken. Der karibische Raum ist ein Block, der pazifische Raum, und es gibt fünf verschiedene Regionen in Afrika. Sozusagen, auf der einen Seite haben wir die Generaldirektion für Handel der Europäischen Union, auf der anderen Seite regionale Zusammenblöcke. Da sind zum Teil Regionen, die so existieren, zum Beispiel die Westafrikanische Gemeinschaft, die existiert seit 1976. Zum Teil sind es Regionen, die von der Europäischen Union für diesen Zweck so definiert worden sind. Zum Beispiel die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft als afrikanische Region, sie besteht aus 15 Ländern. Die nördlichsten sind die Demokratische Republik Kongo und Tansania, bis hin zu Südafrika und dazu noch die Inselstaaten vom Indischen Ozean. Aber als Region im Zusammenhang mit den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen wurde sie auf 7 reduziert. Ich werde später zeigen, dass das ein Problem darstellt, weil wenn wir von Regionalintegration sprechen, als möglichen Ausweg für die afrikanischen Länder, diese Art der Verhandlungen stellt an sich ein Problem dar. Die Verhandlungen haben 2002, wie bereits erwähnt, begonnen, und die große Ambition war, sie am 31. Dezember 2007 abzuschließen. Trotz aller Druckmittel, die die EU gezogen hat, um dazu zu bringen, dass dieser Frist eingehalten wird, kam es nicht dazu. Ab 2008 gab es dann Entwicklungen mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Die Karibik hat dann mit Ausnahme von Haiti ein Abkommen unterzeichnet. Ab 2009, 2010 hat der Pazifische Raum, nicht der Pazifische Raum, Fidschi hat ein Abkommen unterzeichnet, was von der Europäischen Union mit, in ihrer Propaganda als pazifisches Abkommen dargestellt wird. Aber es wurde nur von einer Insel unterzeichnet. Was die afrikanischen Länder angeht, gibt es nach wie vor unterschiedliche Entwicklungen. Und diese unterschiedlichen Entwicklungen haben mit verschiedenen Gründen zu tun, auf die ich ganz schnell eingehen möchte. Der Widerstand hat damit zu tun, dass obwohl die Europäische Union immer behauptet, diese Verhandlungen werden geführt, um hauptsächlich zwei Ziele zu realisieren, eine bessere, progressive Integration der afrikanischen Länder in den Weltmarkt, damit sie ihre Probleme, soziale Indikatoren, die negativ sind, besser lösen können. Und zweites Ziel, Regionalintegration fördern. Trotz dieser Betonung zeigt die Auseinandersetzung mit den Inhalten dieser Abkommen, dass eher das Gegenteil eintreten würde. Ich beginne mit dem Verlust von Zolleinnahmen. Diese Freihandelsabkommen bedeuten nichts anderes, dass die Länder, in Afrika zum Beispiel, für das, was sie schon haben, einen präferentiellen Marktzugang zur Europäischen Union, mehr haben sie nicht, die EU hat nicht mehr zu bieten, als das, was die Länder schon haben, dafür würden sie ihre Märkte öffnen für die europäische Wirtschaft, für die europäischen Unternehmen, von 75% bis 82% der Zolllinie. 75% in Westafrika, 80% im südlichen Afrika, 82% in Ostafrika. Und diese Marktöffnung würde mit sich unglaubliche Verluste bringen. Wir haben Berechnungen gemacht, Schätzungen zu Ghana zum Beispiel. Wenn Ghana den Markt öffnen würde, wie das von der EU verlangt wird, würde dieses Land pro Jahr 380 Millionen Euro verlieren an Zolleinnahmen. Die EU sagt, kein Problem, wir würden einen Fonds einrichten, PAPET, ein Fonds zur Unterstützung der Entwicklung Westafrikas. Aber dieser Fonds ist mit 6,5 Milliarden Euro dotiert für die 16 Länder, die Mitglieder dieser Entwicklungsgemeinschaft plus Mauretanien sind. Und wenn man das teilt durch 16 und das für 5 Jahre, würde Ghana aus diesem Fonds 75 Millionen Euro bekommen, ungefähr. Das steht in keinem Verhältnis zu dem, was das Land verliert. Und das ist Geld, was fehlen würde, um Bildung, Gesundheitswesen, Basisinfrastruktur zu finanzieren. Industrialisierung. Länder wie Tansania, aber auch Nigeria sagen nach wie vor, wir wollen mit diesen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen in der aktuellen Verfassung nichts zu tun haben, wir wollen sie nicht unterzeichnen, weil wir noch eine sehr junge Industrie haben und wenn wir unsere Märkte öffnen für die EU, würden wir direkt in Konkurrenz treten mit industriellen Produkten aus der EU und wir hätten keine Chance, uns zu behaupten. Wir würden dicht machen. Und ich werde darauf zurückkommen, das würde sozusagen eine Tendenz verstärken, die schon zu beobachten ist seit den 80er Jahren. Im Rahmen der Strukturanpassungsprogramme haben viele Länder ihre Märkte geöffnet für Industrienationen und in vielen afrikanischen Ländern ist eine Deindustrialisierung zu beobachten. Viele Länder, die von den Unabhängigkeiten bis Ende der 70er Jahre schon große Schritte gemacht haben Richtung Verarbeitung Und das ist der Bereich, wo auch Arbeitsplätze entstehen können. Sie erleben seitdem eine Deindustrialisierung. Ernährungssouveränität wäre gefährdet. Ein gutes Beispiel, Nigeria. Wenn man Nigeria vergleicht mit dem Nachbarland Benin, Benin ist ein sehr kleines Land, Benin importiert so viele Hühnerteile aus Europa, dass jeder Bürger, jede Bürgerin in Benin normalerweise 5 Kilo Chicken pro Tag essen müsste, um diese Mengen zu rechtfertigen. Aber so viele Chicken essen sie nicht, wollen sie auch nicht essen, aber sie werden importiert mit der Hoffnung, den größten Markt zu bedienen. Das ist der Markt des Nachbarn, Nigeria. Aber Nigeria ist sehr konsequent. Sie haben Importverbote verhängt, was Hühnerteile angeht. Und die Grenzen werden kontrolliert. Alles, was aus Benin kommt, wird an der Grenze verbrannt. Konsequent. All diese Hühnerteile, die wir dahin schicken, wenn wir unser Brustfilet essen. Jetzt, wenn dieses Abkommen zustande kommt und umgesetzt wird in Westafrika, würde Europa jetzt ganz legal diese Hühnerteile auch nach Nigeria exportieren. Und die nigerianischen Unternehmen, die jetzt im Agrarsektor Hühner produzieren für den lokalen Markt, sie wären weg vom Fenster, weil sie der Konkurrenz aus der EU nicht gewachsen sind, aus den Gründen, die wir kennen. Es wird sehr billig produziert, es gibt nach wie vor versteckte Subventionen und so weiter und so fort. Ein anderer Punkt betrifft die strategischen Partnerschaften, die afrikanischen Länder anstreben mit bestimmten Blöcken in der Welt. Sie wäre behindert durch die sogenannte Meistbegünstigungsklausel, die besagt, dass alle Handelsvorteile, die afrikanische Länder Drittländern gewähren, die mindestens 1,5% Anteil am Welthandel haben, dass diese auch automatisch für die EU gelten sollen. Und damit hat die EU im Blick Länder wie Brasilien, Indien und China. Die Wirklichkeit ist, dass der Handel mit diesen Ländern in den letzten Jahren zugenommen hat. Mit vielen Vorteilen auch für einige dieser Länder. Es gibt ein paar problematische Aspekte, die zu bekämpfen sind. Aber durch diese Klausel will die EU genau das behindern. Regionale Integration, ich habe diesen Punkt schon erwähnt. Wenn wir uns afrikanischen Länder heute angucken, das wird vielleicht hier eindeutig, das kann man vielleicht auf so einer Karte beobachten, wenn man zum Beispiel die Region Westafrika vor Augen führt, ist es so, dass diese Verhandlungen um die EPAS ein Chaos eingestiftet haben, fast überall. Aber Westafrika ist sehr interessant im Moment, weil die EU versucht hat, mit viel Druck alle Länder zu bewegen, zu unterzeichnen. Sie haben sich dagegen gewehrt. Dann sagt die EU, okay, dann versuchen wir das mit einzelnen Ländern. Das haben sie mit Ghana und der Elfenbeinküste gemacht, die jetzt seit Ende letzten Jahres Interimsabkommen unterzeichnet haben. Das heißt, diese beiden Länder haben einen eigenen Marktzugang zur Europäischen Union im Moment. Nigeria als große Wirtschaftsmacht hat einen eigenen Marktzugang. Kap Verde hat auch einen eigenen. Und alle anderen Länder, weil sie als am wenigsten entwickelten Länder gelten, haben auch einen Marktzugang. Sie dürfen durch die Initiative alles außer Waffen, Zoll und Quoten frei in den europäischen Raum exportieren. Das bedeutet, die Bestrebungen, die gemacht werden in Afrika selbst, den afrikanischen Bienenhandel, der so schwach ist im Moment, anzukurbeln. Diese Bestrebungen werden durch die Europäische Union zerstört. Es gibt viele andere Punkte, die dazu führen, dass der Widerstand zu diesen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen immer noch so groß ist. Brexit ist also so ein Beispiel. Länder wie Tansania sagen, okay, fast 18% unserer Exporte in den europäischen Raum gehen nach Großbritannien. Wenn Großbritannien sich zurückzieht aus dem europäischen Wirtschaftsraum, verlieren wir das, was sozusagen nach Großbritannien geht, aber wir müssen, wie ursprünglich vereinbaren, unseren Markt für die Europäische Union öffnen. Das ist ungerecht. Wir müssen die Verhandlungen neu beginnen, um das anzugleichen. Aber selbst so eine Argumentation will die EU nicht hören. Warum erwähne ich all diese Faktoren, die jetzt Widerstand erzeugen gegenüber den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen? Das ist, um die Brücke auf das zu machen, was heute Abend im Zentrum sein sollte. Die Liberalisierung des Handels seit den 80er Jahren in den afrikanischen Ländern hat dazu geführt, dass die Landwirtschaft umstrukturiert wurde, sie wurde zerstört. Die Strukturanpassungsprogramme haben mit sich gebracht, dass viele Länder sich eher auf Exportprodukte konzentriert haben, um diesen berühmten Marktzugang, der hier im Zentrum steht, zu haben, und diese Exportprodukte sollen sozusagen Devisen generieren für den Schuldendienst. Darunter leidet zum Beispiel die Produktion von Nahrungsmitteln, was man am Beispiel von Tansania sehr gut analysieren kann. Der ehemalige Präsident Julius Nyerere sagte, unsere Tragik besteht darin, dass wir Dinge produzieren, die wir nicht konsumieren, und Dinge konsumieren, die wir nicht produzieren. Jetzt, die Marktöffnung hat auch bewirkt, schon durch Senkung der Zölle in den 80er Jahren, dass viele Menschen, kleine Produzentinnen, die Tomaten, Hühnerfleisch, Milch für den lokalen Markt produzieren, sie wurden in den letzten Jahren verdrängt, weil durch die Senkung der Zölle alles, was vom Ausland kommt, auch aus der EU, sehr billig auf diesen Märkten kommt. Und das hat dazu geführt, dass viele dicht gemacht haben und Arbeitsplätze sind vernichtet worden. Was passiert ist seit den 80er Jahren, und das ist das, was auch was hier diskutiert wird, ad absurdum führt, ist, dass die Industrialisierung, ich habe das schon erwähnt, sie ist zerstört worden. Was jetzt mit dem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen passiert ist, dass die EU kommt und sagt, Exportsteuern zum Beispiel wollen wir nicht. Aber die Länder, die bis jetzt in Afrika Exportsteuer praktiziert haben, sie wollten damit nicht nur Devisen generieren für den Staatshaushalt, sondern auch Anreize schaffen, damit die Unternehmen die Verarbeitung vor Ort machen, weil nur durch Verarbeitung Arbeitsplätze entstehen können. In den 80er Jahren ist durch die Öffnung der Grenze im industriellen Bereich sehr viel zerstört worden, und wenn man sich die Bevölkerungsstruktur der meisten afrikanischen Länder anguckt, würde man feststellen, dass der Anteil der jungen Menschen sehr, sehr hoch ist. Und wenn diese jungen Menschen keine Arbeitsplätze finden, auch wenn sie studiert haben, eine Ausbildung haben, dann haben sie letztendlich keine andere Wahl, als nach Möglichkeiten woanders zu suchen. Hinzu kommt, dass die Strukturanpassungsprogramme mit sich gebracht haben, dass viele junge Menschen von der formalen Bildung ausgeschlossen wurden, weil die Strukturanpassungsprogramme von den Regierungen verlangten, so viele Einsparungen wie möglich zu machen. Und viele Regierungen haben sich aus den Sektoren wie Gesundheit und Bildung zurückgezogen, was dazu führte, dass in vielen Ländern ganze Generationen aufgewachsen sind, die keinen Zugang zur Bildung hatten. Und unter diesen Menschen, die auch zum Teil bildungsfern, formalen bildungsfern geblieben sind, rekrutieren extremistische Gruppen wie Boko Haram und andere die Menschen, die Unruhen stiften. Und das trägt auch wiederum dazu bei, dass ländliche Gebiete in vielen Ländern nicht mehr bewohnbar sind. Das erhöht den Druck auf die Städte und von den Städten versuchen viele, sich Perspektiven woanders zu verschaffen. Ich möchte mit einer Bemerkung beenden, bevor wir in die Diskussion gehen. Über Fluchtursachen zu sprechen, zwingt uns über eine Art von Globalisierung zu sprechen, die wir durch diesen Abbau der Zölle, Umstrukturierung der Weltwirtschaft seit den 80er Jahren, aber verstärkt ab den 90er Jahren praktizieren. Eine Globalisierung, die Bewegungsfreiheit für Waren, Kapital und Dienstleistungen propagiert. Für Menschen wird sehr taktisch agiert. Billige Arbeitskräfte, wenn man sie kontrolliert haben kann, für sie werden die Grenzen aufgemacht. Qualifizierte im IT-Bereich, die Ärzte, für die machen wir auch die Grenzen offen. Aber für alle anderen existiert die Bewegungsfreiheit nicht. Ob sowas funktionieren kann, merken wir jetzt auch durch solche Bewegungen wie die Frage, die wir heute Abend diskutieren. Für mich ist das Interessante zu sagen, wenn wir die Grenzen öffnen für Kapital, das hat Konsequenzen. Von 1980 bis 2012 hat der afrikanische Kontinent mehr als 1400 Milliarden US-Dollar durch illicite Kapitalabflüsse verloren. Das ist deutlich mehr als das, was der afrikanische Kontinent in diesem Zeitraum an Direktinvestitionen und Entwicklungshilfe bekommen hat. Das heißt, von Fluchtursachenbekämpfung zu sprechen, würde bedeuten, Steuerparadiese auszutrocknen, Finanzdienstleistungen neu zu regulieren. Der andere Aspekt ist, Menschen, die sich auf den Weg machen, sie folgen nicht nur ihrem Kapital, sie folgen auch dem Reichtum, was zum Beispiel aus dem Boden oder aus dem Wasser kommt. Liberalisierung des Handels bedeutet auch in Westafrika Lizenzen zu vergeben an europäische Fischereiflotten, die innerhalb von ein paar Jahren nur es geschafft haben, das Meer dort leer zu fischen. Aber das bedeutet auch, Diamanten, Gold, Kupfer, Platin dürfen den afrikanischen Kontinent verlassen und ungehindert hierhin auch Koltan und Kaffee und Tee, Schnittblumen aus Kenia, aber nicht die Menschen. So was kann auf Dauer nicht funktionieren und darum geht es in dieser Frage. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.